Matthäus 7, die Verse 12 bis 14, und ich bitte euch, euch zu erheben. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Soweit das Wort Gottes.
Schönen guten Morgen. Jetzt merke ich wieder, dass ein Lampenfieber wieder durchkommt. In unseren Tagen hören wir es immer wieder, dass Menschen sich narzisstisch verhalten, ob in der Ehe, im Geschäftsleben oder in der Politik. Vielen Dank. Wenn immer mehr das zu hören ist, sollten wir nachsehen, was ist das eigentlich, narzisstisch zu sein? Vielleicht ist das ja was Gutes und wir können alle danach streben. Gesagt, getan und im Lexikon nachgesehen. Und was steht dort? Zitat: Der Ausdruck Narzissmus steht alltagspsychologisch und umgangssprachlich im weitesten Sinne für die Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt, als urteilende Beobachter ihn charakterisieren. Zitat Ende. Und für die WHO ist ein Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung, die sogar mit einer Krankheitsklassifikation versehen ist, nämlich F60.8. Ihr könnt ja mal nachsehen dort. Auch als Zitat in Kurzworten: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach Anerkennung aus. Typisch ist, dass die betroffene Person übermäßig stark damit beschäftigt ist, andere zu imponieren und um Bewunderung für sich zu werben, aber selbst nur wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzt und nur wenig emotionale Wärme an andere Menschen zurückgibt. Ich glaube, es ist doch wenig erstrebenswert und wir sollten es lieber lassen. Ne? Aber ist damit das zwischenmenschliche Problem gelöst? Nein, wir begegnen solche Menschen immer wieder und können sie nicht wegleugnen. Aber mal Hand aufs Herz, seien wir ehrlich, lieben wir uns nicht alle selbst zu viel? Was hat das nun alles mit unserem Bibelvers zu tun, fragst du? Nun, das, was hier ausgesagt wird über das Verhalten des narzisstischen Menschen, ist fast genau das Gegenteil von dem, was Gott von uns fordert. Selbst die Welt, die ja ohne Gott lebt, sagt doch, dass ein solches Verhalten krank ist. Da kommt sofort die Frage hoch, was ist denn ein gesundes Verhalten? Und nun kommen wir zu unserem Vers. Wie lautet der Vers noch einmal? Matthäus 7, 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist ein positiv ausgedrückter Befehl von Herrn Jesus selbst. Für wen? Natürlich für dich und mich, wenn wir den Herrn Jesus folgen. So ähnlich wurde es schon 100 Jahre vorher, vor Jesus, ausgedrückt durch den Rabbiner Hillel, der sagte: Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch kein anderen hinzu. Das ist ein deutsches Sprichwort geworden. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus die Lehren und Aussagen des Rabbiners Hillel kannte und diesen Spruch somit aus, er auch. Aber noch viel besser kannte er die Tora, das unverfälschte Wort Gottes, und deshalb seine positive Aussage darüber, wie wir dem anderen, den Nächsten, begegnen sollen. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihnen ebenso. Gegen den Satz von Rabbi Hillel, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge den anderen nicht hinzu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir erschien am Anfang der Inhalt dieser beiden Sätze gleich. Die sagten das Gleiche aus. Aber stimmt denn das? Füllen wir doch mal diese beiden Sätze mit Leben. Zum Beispiel möchte ich, da ich harmoniebedürftig bin, eigentlich von allen Menschen geliebt werden, von meinen Glaubensgeschwistern besonders. Wie heißt es denn in diesen beiden Aussagen übersetzt? Nach Jesu Aussage heißt es dann, ich möchte, dass die Leute mich lieben, deshalb liebe ich die Leute. Und nun Rabbi Hillel, ich möchte nicht, dass die Leute mich nicht lieben, deshalb unterlasse ich es, die Leute nicht zu lieben. Eine verwirrende Aussage. Aber auch inhaltlich sind diese Aussagen unterschiedlich. Jesus sagt, wir sollen aktiv auf die Menschen zugehen und ihnen Gutes tun, wenn wir Gutes von ihnen erwarten wollen. Anders Rabbi Hillel. Wir sollen nichts Böses tun, also nichts tun, um nichts Böses zu erleben. Aber erleben wir dann Gutes? Woher dieser Rabbi diese Anleitung für seinen Vers hat, kann ich nicht sagen. Es könnte der Vers aus Obadja 1, Vers 15 sein, wo der Prophet Gottes zu den Edomitern spricht. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Die Edomiter waren Feinde Israels und freuten sich über die Wegführung der Israeliten in die Verbannung. Sie freuten sich ein Loch im Bauch und feierten darüber. Auch in unserer heutigen Zeit freuten sich verschiedene Gruppen über das Massaker an den Israeliten vom 7. Oktober 23. Sie tanzten auf den Straßen und verteilten Süßigkeiten vor Freude über den Tod von Juden. Der Herr wird das nicht unbeantwortet lassen. Aber wir kommen vom Thema ab. Im Alten Testament ist nachzulesen, wie Gott es selbst ausdrückte, was Jesus ja durch seine Aussage bestätigte. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, spricht der Herr. Das ist das Gesetz, von dem Jesus spricht. Und was sagen die Propheten des Alten Testamentes? Zum Beispiel der Prophet Micha in Micha 6, 8. Es sei dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln vor deinem Gott. Wir haben also den Befund, dass Gott von dir fordert und erwartet, Gutes zu tun, wenn wir Gutes erwarten wollen. Ich wiederhole mich jetzt hier absichtlich. Aber der Schöpfer dieser Welt erwartet nicht nur, dass wir den Nächsten gegenüber Gutes tun. Das tun die Weltmenschen ihren Lieben gegenüber auch. Nein, das wäre auch nur die halbe Aussage gewesen. Er erwartet, dass wir zuerst ihn lieben. Wie? Diese Aussage haben wir dafür in den Versen Matthäus 22. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz, wird Jesus dort gefragt. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir sollen zuerst Gott lieben. Denn dann erst sind wir in der Lage, den Bruder, die Schwester zu lieben, so wie es recht ist vor Gott. Das ist die Grundlage für die Liebe zum Nächsten. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, wenn wir unseren Nächsten lieben wollen, obwohl der Nächste so ist, wie er ist. Und er ist meist nicht so, wie ich es mir wünsche. Wie zeigt sich aber die Liebe zum anderen? Nicht nur durch sanfte Worte, sondern auch durch Taten der Liebe. Nun haben wir aber das Problem, dass unsere menschliche Erwartungshaltung dem anderen gegenüber größer ist als unsere eigene Hingabebereitschaft. Man lässt sich zum Beispiel lieber gern bedienen, als dass man den anderen dient. Man nimmt lieber, als man gibt. Auch das erinnert mich an den Narzissten, der meint, er stehe ihm einfach zu, dass andere ihn dienen, ihn bedienen. Dabei sagt Gottes Wort was ganz anderes. Sowas finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Dort heißt es, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Warum ist geben oder dienen glückseliger als bedient zu werden? Weil du vom Herrn Jesus für dein Dienen oder Geben im Hier und Jetzt gesegnet wirst. Und weil du dir für die Ewigkeit eine Belohnung im Himmel erarbeitest. Der bedient wird, der nimmt, hat das alles nicht. Außer, dass er gerade vom Dienenden umsorgt wird. Ist zwar auch schön und nett, mal bedient, umsorgt zu werden, aber es hat keine Auswirkung auf dein Leben und später auf die Ewigkeit. Ich will mich jetzt hier nicht über diese Gemeinde beklagen. Die meisten von uns dienen gern und das wird, wie gesagt, vom Herrn gesegnet. Des Weiteren als Ansporn zum Nachdenken gebe ich zu bedenken, dass Jesus als Schöpfer dieser Welt in sein Eigentum kam. Und? Ließ er sich bedienen? Nein, er diente dir und mir als Knecht, als leidender Knecht, damit wir Leben haben, Leben in Fülle. Er nahm deine und meine Schuld vor Gott auf sich und trug sie an das Kreuz von Golgatha, wo er qualvoll starb. Er starb für meine und deine Schuld, damit sie getilgt ist, bereinigt ist vor Gott. Jesus diente uns. Durch seinen Leidensweg erarbeitete er das für uns, was wir benötigen, um in Heiligkeit und Gerechtigkeit das Himmelstor durchschreiten zu können. Unsere eigene Heiligkeit, unsere eigene Gerechtigkeit hätten niemals dazu ausgereicht, das Himmelstor zu öffnen. Nicht mal ein Millimeter. Nein, eher das Gegenteil. Der Höllenschlund ist ohne den Glauben an das stellvertretende Sühneopfer Jesu jetzt schon weit geöffnet. Ein weiteres Problem mit dem Umgang zum Nächsten ist auch, dass unser eigenes Verhalten, das wir in den Tag legen, nicht sofort Konsequenzen hat. Erziehe zum Beispiel deine Kinder grob und ungerecht und sie werden es dir im Alter in demselben Maß, Art und Weise zurückgeben. Wie viele alte Menschen sitzen einsam und verbittert in ihren Wohnungen, weil die Kinder sie meiden und nicht versorgen wollen. Eben deshalb, weil sie in ihrer Kindheit auch nicht mit Liebe versorgt wurden. Natürlich gibt es noch andere Gründe, aber einer der Hauptgründe ist die fehlende Liebe. Jesus sagte sinngemäß in seinem Wort, was du möchtest, dass dir getan werde, das tue den anderen. Jetzt kannst du natürlich sagen, das hast du beim Bruder X oder Schwester Y diverse Male schon getan und Liebe gezeigt und es kommt nichts zurück. Und aus Enttäuschung stellst du deine Nächstenliebe zu ihm oder ihr ein und wendest dich anderen dankbaren Objekten zu. Da frage ich mich, wie oft hatte der Herr dir gegenüber seine Liebe gezeigt und du bist achtlos vorbeigegangen damals? Wie oft hatte der Herr dir gegenüber die Hand ausgestreckt und du hattest sie nicht ergriffen? Und heute bist du froh, dass er nicht nachgelassen hat, um dich zu werben, sonst würdest du hier nicht sitzen und dich auf deine spätere Herrlichkeit freuen. Nein, lass nicht nach um das Werben des Nächsten mit deiner Liebe, die Gott dir gegeben hat. Gewinne den Bruder, gewinne die Schwester in der ungeheuchelten Liebe des Herrn. Sei aber nicht zu selbstsüchtig, dass du erwartest, das Ding mit der Nächstenliebe ist wie ein Automat, der Geld wechselt. Du steckst ein 2-Euro-Stück als Münze rein und bekommst 2 Euro in 2 Münzen zurück. Manchmal muss man mehr investieren, als man zurückbekommt. Denn du nimmst ja auch manchmal mehr, als du gibst. Die Nächstenliebe ist kein berechenbares Summenspiel, das dir am Ende mehr einbringt, als du selbst investiert hast. In der Welt gibt es ein lateinisches Wort für ein Verhalten, das dich mehr kostet, als es einbringt. Man nennt das Altruismus. Unter Altruismus versteht man selbstloses, freiwilliges Handeln zum Wohle eines anderen. Für den Helfenden sind solche Hilfeleistungen mit Kosten, manchmal auch Nachteilen verbunden. Dabei werden nämlich eigene Ressourcen verwendet, wie beispielsweise Zeit, Mühe, Geld. In der Welt heißt das Altruismus. Im Reich Gottes ist es eine Form der Nächstenliebe. Siehe das Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo sich die Liebe nicht immer auszahlt. Aber stimmt denn das, dass sie sich nicht immer auszahlt? Denn was immer du einem Jünger Jesu antust, das hast du Jesu selbst getan. Und Jesus wird das belohnen. Matthäus 10. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und weil das so ist, der Herr hat gesagt, gibt es keinen christlichen Altruismus, denn du bekommst deinen Lohn vom Herrn dieser Schöpfung im Hier und Jetzt durch seinen Segen und auch in der Ewigkeit gibt es Lohn dafür. Wir nähern uns mit unseren Versen dem Ende der Bergpredigt mit dem Vers 12, dem Gebot der Nächstenliebe. Fasst der Herr die Bergpredigt in einen Satz zusammen. Würden wir uns alle dran halten, als Regel für ein Miteinander. Hier in dieser Gemeinde und in der Welt hätten wir Frieden. Einen Frieden, in dem das Du mehr im Fokus steht als das Ich. Und wie kommen wir dahin? Das ist eine gute Überleitung zum zweiten Thema dieser Predigt. Wir fragten bisher, was ist recht vor Gott oder was ist gut für den Nächsten? Eine Antwort wäre vielleicht, frag dich doch selbst. Du weißt doch, was gut für dich ist. Und was gut für dich ist, das tue den anderen zuerst. Das ist der Weg Gottes. Die Kardinalfrage ist nun, was ist der Weg Gottes für und mit dem Menschen? Eine Antwort wäre, hättest du eigentlich im Grundkurs sagen können. Der Weg besteht aus 774.746 Wörtern oder 31.173 Versen oder 1.189 Kapiteln oder 66 Büchern oder der Bibel, Inhalt der Bibel, dem Wort Gottes. Oder noch einfacher, das Wort Gottes ist Jesus Christus in Person. Wenn du das von Herzen glauben würdest, dass Jesus dich in deinem Leben zum Heil leiten und führen wird, dann könnte ich die Predigt somit beenden. Aber da das nicht alle glauben, muss ich weiter ausholen. Was steht denn nochmal in den Versen 13 und 14? Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Das sind zwei Verse in einer Reihe von Versen, die den letzten Abschnitt der Bergpredigt den Weg zum Evangelium Christi aufzeigen wollen. Hier in unseren Versen finden wir zwei Pforten, zwei Wege, zwei Ziele und zwei Gruppen von Menschen. Wenn man den Text in Matthäus 7 weiterlesen würde, in den Versen 17 und 20 geht es dann nämlich um zwei Baumarten oder zwei Fruchtsorten, Warnung vor falschen Propheten und deren gefälschten Evangelium. Versen 21 bis 23 gibt es zwei Gruppen im Gericht, gläubige Christen und Namenschristen. Und 24 bis 28, dort geht es um verschiedene Bauherren, die auf zwei unterschiedlichen Grundlagen bauen, der kluge und der törichte Baumeister. Christus zieht eine klare Trennlinie zwischen dem Weg zum Untergang und dem Weg zum Leben. Und er muss diese Trennlinie ziehen, denn wenn alle Wege in den Himmel führen würden, so wie manche behaupten, hätte er diesen schrecklichen Tod auch nicht zu sterben brauchen. Hier wird von zwei Wegen geschrieben, die an Türen oder Pforten anfangen und enden. Zuvor noch ein kleiner Einschub. In der deutschen Stadt Reutlingen gibt es laut Guinness Buch der Rekorde, Stand 2013, die schmalste Straße der Welt, 31 Zentimeter. Es kann schon manche Mühe machen, sich da durchzubewegen. Aber viele Menschen, vor allen Dingen Touristen, laufen hier durch. Sogar der chinesische Präsident Hu Jintao, oder wie nicht heißt er, Jintao, war dort, was eigentlich ein Zeichen eigentlich sein müsste, dass dieser Weg nicht gemeint sein kann. Denn der Herr Jesus meint keinen sichtbaren Weg oder Straße in einer Landschaft, sondern eine Lebenshaltung, eine Lebensführung, eine Geisteshaltung. Der Herr Jesus warnt in den Versen 13 und 14 davor, einen falschen Weg im Leben einzuschlagen. Warum? Weil er den Menschen, den er geschaffen hat, liebt. Und nicht möchte, dass der Mensch sein Leben vergeudet und einer schrecklichen Zukunft entgegengeht. Er stellt uns also zwei Wege vor und diese wollen wir untersuchen. Der breite Weg wird, wie gesagt, dass viele darauf sind, die Masse also. Warum so viele? Vielleicht, weil der schmale Weg sie abschreckt, schon bevor sie ihn überhaupt kennengelernt haben. Und wodurch werden sie vorher abgeschreckt? Durch eine falsch vermittelte Sichtweise über das christliche Leben? Den Medien sei Dank. Durch sogenannte Christen, die sich nicht um Gottes Willen und Wollen kümmern? Durch echte Christen, die ein schlechtes Vorbild geben? Durch Unkenntnis der Heiligen Schrift der Bibel, sie verwerfen, was sie nicht kennen? Durch Verbrechen, die im Namen Jesu vollbracht wurden, die Jesu aber nie gewollt hat? Und ihr könnt bestimmt noch viele Argumente von Menschen anführen, die euch begegnet sind und die euch sagen, warum sie den Heiland nicht glauben wollen. Das, was ich aufzählte, sind Mutmaßungen über die Ablehnungsgründe. Aber was sagt das Wort Gottes dazu? Warum es so wenige sind, die ihn finden? Lukas 13. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Jesus aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen, und es können sie nicht. Viele versuchen hineinzukommen, und sie schaffen es nicht. Warum? Weil sie zu ihren Bedingungen in den Himmel kommen wollen. Sie selbst suchen sich den Weg zum Heil aus und sie wollen sich auch nicht reinreden lassen. Schon gar nicht durch die Bibel. Und natürlich, weil sie den Bedingungen des Schöpfers für einen freien Zugang in das Reich Gottes nicht erfüllen wollen. Was ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der stolze und hochmütige Mensch in den Himmel Gottes kommt? Nicht nur, dass er Gott erkennt, das kann ja auch nur Gott, der Vater, selbst bewirken, sondern dass er sich selbst erkennt, wie er vor Gott dasteht. Er muss anerkennen, es wird schwierig. Er muss anerkennen, dass er ein elender, böser Sünder ist. Luther bezeichnet ihn als Madensack und dass nichts Gutes in ihm wohnt. Im Römerbrief steht unter anderem, ihr kennt diesen Vers, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist hart. Für viele zu hart. Denn um diese Wahrheit für sich selbst einzugestehen, muss man sich demütigen. Und das ist schwer. Einzugestehen, dass man versagt hat und dass vieles falsch war, was man bisher dachte oder tat, weil man ja gottlos gelebt hat. Und sich das selbst einzugestehen, das tun nur wenige. Kennst du das auch? Nach einer langen Zeit des Lebens auf dieser Welt vor einem Trümmerhaufen zu stehen und dir selbst einzugestehen, dass du es warst, der alles kaputt gemacht hat. Nicht dein Ehepartner oder sonstige Menschen tragen die Hauptschuld. Nein, du allein selbst. Da stehst du nun und musst dir selbst eingestehen, dass alle deine hochfliegenden Pläne vom Wind der Zeit und deiner Sünde weggeweht wurden, dass du schuldig an anderen geworden bist. Du kannst es nicht wieder gut machen, kannst es nicht wiederherstellen. Du musst sogar drüber weinen. Das nennt man Zerbruch. Dein Bild von dir, das du dir vorher gemacht hast, verblasst. Verblasst. Es zerspringt in tausend Stücke. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und du spürst die schwere Last, die schwere Sündenschuld auf deinen Schultern und sie lässt sich nicht abschütteln. Wer das erlebt hat, hält nicht mehr viel von sich. Die ganze menschliche Selbstüberschätzung, der Stolz und die Besserwisserei sind dahin. Man wird klein und demütig. Und das ist genau der Punkt, dass du klein genug bist, um durch die enge Pforte zu kommen, die Jesus dir bietet. Und was bietet er dir? Die Tür, die zum ewigen Leben führt. Da stehst du nun, zerschunden von Selbstvorwürfen und schuldbeladen und musst entscheiden, welchen Weg du nun gehen sollst. Vertraust du einem Mann, der vor circa 2000 Jahren auf dieser Erde lebte und der elendig und verachtet an einem Holzkreuz endete und der durch die Schrift jetzt zu dir spricht? Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet werden und wird einen ausgehen und beide finden. Oder vertraust du dir trotz besserem Wissen nochmals selbst, dass nur du alleine weißt, wo und wie der richtige Weg für dich ist? Mit Gott oder ohne ihn? Das sind die zwei Wege, der schmale und der breite Weg. Mit oder ohne ihn. Wenn nun dein Leben verfuscht ist, wenn sowieso alles sinnlos geworden ist, ist es dann nicht besser, den Weg zu beschreiten, den du vorher gemieden hast, dem du ausgewichen bist? Ich behaupte nicht, dass nur der zum Herrn Jesus findet, der einen wirklichen Zerbruch in sich selbst erlebt hat. Gott hat viele Mittel und Wege, einen vor die Tür zu stellen, die da Jesus Christus heißt. Auch wenn es viele Mittel und Wege gibt, mit und ohne Zerbruch, mittels eines Bibelverses, der dich wieder ein Blitz trifft, mittels eines schrecklichen Erlebnisses. Es gibt nur eine Tür, die zum Himmel führt, und diese trägt den Namen Jesus Christus. Er, Jesus, ist die Engstelle. Er ist das Nadelöhr. An ihm kommt keiner vorbei, der sich Gott nahen will, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Nicht Maria, nicht Mose, nicht Elia, nicht deine betenden Eltern oder Großeltern öffnen dir die Tür zum Paradies, sondern nur Jesus. Da stehst du nun vor der schmalen Tür, die da Jesus Christus heißt, und wagst nicht anzuklopfen. Obwohl an der Tür geschrieben steht, klopft an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Warum klopfst du nicht an? Ich weiß, in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die Tür, die der Jesus Christus heißt, genau kennen. Sie wissen viel über ihn. Sie nehmen am Gemeindeleben teil, und das ist auch gut so. Aber sie gehen den wichtigsten Weg ihres Lebens nicht zu Ende. Sie bleiben einen kleinen Schritt davor stehen. Oh, sie gehen schon den schmalen Weg, den, der verlästert wird von der Welt. Aber sie bleiben vor der Tür stehen und gehen nicht über die Schwelle. Sie nennen Jesus Christus nicht ihren Heiland und haben keine Mahlsgemeinschaft mit ihm. Sie bitten Jesus nicht, in ihr Herz zu kommen. Was ist ihre Motivation? Was hält sie davon ab? Ist es fehlender Glaube? Ist das Kleinglaube? Fühlt man sich zu schlecht, zu böse, zu unheilig, um anklopfen zu dürfen, um an die Himmelstür anklopfen zu dürfen? Ja, da haben Sie sogar recht. Diese Tür, die Himmelstür, wird Ihnen nicht aufgetan aufgrund Ihres beschmutzten Kleides. Schmutz von Lüge und Betrug, von übler Nachrede, Neid, Schadenfreude und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, es sind genau die Dinge, die dir den Himmel versperren. Man ist zu böse, zu arg, zu schlecht. Aber genau dafür ist doch Jesus Christus Mensch geworden. Um für deine und meine bösen Taten und Gedanken zu bezahlen und dir und mir somit Zugang zum Himmel, Zugang zum Vater zu gewähren. Sein Opfer reinigt uns, macht uns angenehm vor dem Vater. Ja, wenn du da mal anklopfen würdest. Das weißt du genau. Und trotzdem klopfst du nicht an. Hat der Teufel dir, der du schon auf den schmalen Weg vor der schmalen und engen Pforte stehst, schon feurige Pfeile des Zweifels in den Rücken geschossen? Warum hast du es denn zugelassen, dass du so lange Zeit vor der Tür unentschlossen stehen geblieben bist? Wusstest du nicht, dass der Fürst dieser Welt alles dran setzt, dich in sein Reich zu behalten? Warum bleibst du denn in der Reichweite der Pfeile stehen und flüchtest dich nicht durch die Tür in die Arme Jesu, um dort Schutz zu suchen? Das sind Fragen, mit denen du dich beschäftigen solltest, wenn dir dein Leben lieb ist und du noch nicht den Heiland angenommen hast. Und noch eine Frage an die, die noch nicht angeklopft haben. Warum gehst du denn eigentlich den engen und schmalen Weg, wenn du ihn nicht konsequent zu Ende gehst? Dann kannst du doch gleich den breiten Weg nehmen, das leichter und bequemer zu gehen, denn das Ergebnis ist dasselbe. Denn nicht der Weg ist das Ziel, so wie es in fernöstlichen Religionen heißt, sondern das Ziel ist das Ziel. Was ist dein Ziel? Hast du überhaupt ein Ziel hinsichtlich der Ewigkeit? Wir sprechen immer noch von den zwei Wegen. Der eine ist eng und schwierig, der andere leicht und angenehm. Beide Wege beginnen mit jeweils einer Pforte und durch eine von beiden musst du gehen, denn es gibt keine dritte Pforte im Leben. Auf der einen Pforte steht mit Gott, auf der anderen Seite steht ohne Gott. Was erwartet dich am Ende des schmalen Weges, wenn du durch die schmale Tür das Nadelöhr gegangen bist, das der Jesus heißt? Vergebung deiner Sünden und ein Leben mit deinem Heiland im Hier und Jetzt und später Gemeinschaft mit den Heiligen im Himmel. Und die andere Tür? Die am Ende des breiten, bequemen Weges steht, was ist dahinter? Die Schrift beschreibt es als einen Ort der ewigen Finsternis. Ein Ort, wo Heulen und Zähne knirschen sein wird. Warum knirschen? Weil jeder dort weiß, dass seine eigene Sünde, seine eigene Unbußfertigkeit ihn dorthin gebracht hat, dort, wo ihm nicht mehr vergeben werden kann. Was sind also die zwei Ziele? Das eine Ziel heißt errettet und das andere Ziel heißt verdammt. Es ist aber logisch, dass heute keiner auf dem breiten Weg läuft und verkündet, dass das angestrebte Ziel die Verdammung durch Gott ist. Macht keiner. Es wird eher verkündet, macht euch keine Sorgen, Gott ist die Liebe und mit dieser Liebe kleistern sie jede kritische Frage zu diesem Weg zu. Deswegen wird heute auch verkündet, es gibt keine ewige Finsternis und keinen Ort, wo man heulen und Zähne klappern hören wird. Die Hölle wurde mehrheitlich per Abstimmung abgeschafft. Da frage ich mich, auf welcher Grundlage begehren Sie eigentlich in den Himmel zu kommen? Ich will euch in dieser Predigt keine Angst mit der Hölle einjagen, nur man muss sich im Leben einfach mal entscheiden, für oder gegen Jesus. Es gibt keinen dritten Weg, keine dritte Tür. So sagt Jesus selbst, Matthäus 12, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und ich möchte nicht zerstreuen. Ich komme zum Schluss. Bist du nun durch die Pforte, die da Jesus heißt, gegangen? Dann bist du ein Kind Gottes geworden, mit all seinen Rechten und Pflichten. Niemand kann dir diesen Status jemals streitig machen, obwohl der Satan und seine Dämonen es versuchen. Im Laufe deiner Pilgerschaft in der Nachfolge Jesu wirst du häufig vor der Wahl gestellt, den richtigen Weg zu nehmen. Auch dort gibt es schmale und breite Wege. Das geht schon mit der Wahl der Gemeindeform los, in der du dich begibst. Ich weiß noch, wie ich damals den ersten Kontakt zu einer Gemeinde suchte. Ich hatte null Ahnung und es war mir egal, ob evangelisch oder katholisch. Ich kannte den Unterschied nicht. Aber eines wusste ich. Bloß keine kleine Glaubensgruppe, das sind Sektiere, sagte man mir. Also nur eine große Glaubensgemeinschaft, da war ich vor neuerlichem Irrtum sicher, denn so viele Menschen können sich doch nicht ehren, dachte ich. Wie sich später herausstellte, war das schon wieder ein Irrtum. Masse spricht nicht für Wahrheit. Dann das Problem mit biblischen Lehren, die dir von Menschen angeboten werden, die du prüfen sollst und musst. Du wirst auch mit Irrlehrern konfrontiert werden und wirst auch falsche Wege einschlagen, die dornreich sind. Das hier Gesagte soll dich aber nicht entmutigen, sondern nur vor Enttäuschungen bewahren. Der einzig richtige Ratgeber zur Bibel ist die Bibel selbst. Sie und der Heilige Geist selbst werden dich die Wege leiten, die richtig sind vor dem Herrn, wenn du ihn denn ernstlich fragst. Meist sind die Wege auch dort eng und schmal, selten breit. Das soll dich aber auch nicht entmutigen, denn der Herr geht doch mit diese Wege und trägt dich, wenn es dir zu beschwerlich wird. Eines aber tut Not, wenn ich mich der Führung Jesu anvertraue, dass ich eben dieses Vertrauen zu Jesus habe. Viele von uns sind enttäuscht von ihrem leiblichen Vater und tun sich schwer, unseren himmlischen Vater zu vertrauen, aus Angst, wieder enttäuscht zu werden. Aber Gott enttäuscht nie. Er ist treu und steht zu seinem Wort, auch wenn wir untreu sind. Das könnt ihr nachlesen, 2. Timotheus 2,7. Im letzten Bibelvers für heute steht: Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Denn zu dir erhebe ich meine Seele, heißt das hier. Mit anderen Worten: In deine Hände, Herr Jesus, gebe ich vertrauensvoll meine Seele, denn bei dir ist sie besser aufgehoben als bei mir. Ich wünsche mir von Herzen, dass dies hier alle sagen können. Und das können alle sagen letztlich, denn Glauben ist ein Glauben wollen. Um deiner Seele willen, glaube an Herrn Jesus Christus und du wirst errettet. Klopfe an und du wirst nicht enttäuscht. Amen. Herr Christ, du hast uns dein Wort gegeben, auf das uns dein Wort aufzeigt, wie du bist und was du für uns getan hast. Herr, du forderst nicht viel von uns, eigentlich kaum was. Das Einzige, was du forderst, ist Glauben. An dich glauben und dir zu vertrauen. Viele haben es dir getan, viele vertrauen dir und haben dich in ihr Herz geholt, haben dich hineingebeten, auf dass du es reinigst, auf dass du das Leben desjenigen auch führst. Herr, aber viele sind auch da, die noch nicht zu dir gefunden haben, die dich kennen, die deinen Namen in den Mund nehmen und doch diesen Schritt nicht wagen, aus Gründen, die nur du alleine weißt, denn du siehst das Herz dieser Geschwister, dieser Menschen. Herr, hilf doch, Herr, dass auch diese Predigt dazu gereicht, zu überlegen, wo steht man vor dem Herrn? Steht man ihm gegenüber oder wohnt er im Herzen? Hilf doch, Herr, dass das nicht spurlos vorbeigeht, sondern dass da eine Umkehr ist, eine Herzensumkehr ist, dass da hineingebeten wird, du hineingebeten wirst in das Herz, das bisher demjenigen alleine gehörte. Nimm es in deine Hand und erbarme dich derer, die noch nicht zu dir gehören. Herr, hilf. Amen.